Nachrichten von Radio Dreieckland.
Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland am Freitag, dem 9. September 1988. Die heutigen Themen: Nach einigen kürzeren Sachen zu Themen aus dem Bereich Arbeit und Soziales, ein Beitrag zum knappen Lizenzentzug oder Nichtentzug von Radio Cora Hamburg. Dann der bereits am Montag vorgesehene Beitrag zum Fastausschluss oder zum nahe bevorstehenden Ausschluss der Basler Sektion der Partei der Arbeit der Schweiz aus der nationalen Organisation. Und Thema KTS, Verzögerungen bei der Planung, kann der Kostenrahmen überhaupt noch entfernt eingehalten werden und wie formieren sich die Gegner nach der Sommerpause? Wir fangen an mit den Kurznachrichten.
Bundessozialgericht erklärt die bisherige Praxis der Berechnung des Elterneinkommens bei Arbeitslosenhilfe für rechtswidrig. Bisher war für Arbeitslose mit Arbeitslosenhilfebezug schon allein die Beantragung dieser mit einem ungeheuren Papierwust verbunden. Sämtliche Einkunftsquellen der Eltern und natürlich auch die finanziellen Belastungen dieser mussten belegt werden und wurden bei der Berechnung der Höhe der Arbeitslosenhilfe berücksichtigt. Dieses Vorgehen ist nunmehr rechtswidrig. Das Bundessozialhilfegericht entschied dabei in höchster Instanz und zitierte den Paragraphen 1602 des BGB, nachdem eine Unterhaltspflicht für Verwandte nur dann bestehe, wenn der volljährige Arbeitslosenhilfeempfänger nicht in der Lage ist, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen. Dies trifft aber nur in den wenigsten Fällen zu. Das bedeutet nun aber nicht, dass automatisch allen Arbeitslosenhilfebeziehern, denen das Einkommen der Eltern angerechnet wurde, der Hilfebezug erhöht wird. Vielmehr sind die jetzt rechtmäßig ergangenen Bescheide des Arbeitsamtes weiter rechtsgültig. Allerdings sollten diejenigen, bei denen der Bescheid innerhalb der letzten 4 Wochen erst gekommen ist oder die ihn jetzt erhalten, sofort Widerspruch einlegen. Für sie besteht die Chance, dass die Höhe verändert wird. Wir bleiben weiter am Thema dran und berichten in der nächsten Woche darüber weiter.
Stadt beklagt die eigene Politik, billiger Wohnraum ist Mangelware. Wer im Laufe der letzten 1 bis 1,5 Jahre eine halbwegs billige Wohnung oder ein ebensolches Zimmer suchte, wird sich in der misslichen Lage wiedergefunden haben, dass Wohnraum zu angemessenen Preisen schlichtweg nicht zu kriegen ist in Freiburg. Diese in den letzten Jahren schlimmste Situation auf dem hiesigen Wohnungsmarkt ist jetzt auch der kommunalen Wohnraumvermittlungsstelle in einer Klage über fehlende Wohnraumangebote wert gewesen. Gegenwärtig sei, so die kommunale Wohnraumvermittlung, sei die Situation für Studienanfänger besonders angespannt, da gegenüber 1987 ein erheblicher Rückgang an freien Objekten zu verzeichnen sei. Nur wenige der bis zu 40 Studenten, die pro Sprechstunde anrückten, könnten vermittelt werden. Und genau so sei es bei den übrigen, also nicht-studentischen Wohnungssuchenden. Tatsächlich ist im Laufe der letzten Jahre deren Zahl, also der Wohnungssuchendenzahl, von 1.000 auf ca. 2.000 gestiegen. So viele sind bei diesem Amt registriert. Rechnen wir noch die Flüchtlinge und Aussiedler hinzu, die zum Wintersemester erwarteten Studenten und Studentinnen, so ergibt sich ein Mindestbedarf an 2.000 freien und kostengünstigen Wohnungen oder Zimmern, wenn mal außer Acht gelassen werden darf, dass viele Leute in Freiburg ihre Wohnung trotz überhöhter Miete nehmen mussten, um überhaupt irgendwo unterzukommen. Aber, und hier wird das Gejammer der kommunalen Wohnraumvermittlungsstelle zur Farce, das Entstehen dieser Situation am Wohnungsmarkt wird von der gleichen Stadt Freiburg nach Kräften unterstützt. Mit Genugtuung etwa registriert die Stadt die Räumung der Talstraße 8 am vergangenen Dienstag, wo die privaten Eigentümer nun den bisherigen Wohnraum durch Büro- und Geschäftsräume ersetzen werden. Einige Luxusappartements kommen sicher noch hinzu. Wie private Investoren mit dem einmal geräumten und dann abgerissenen ehemals billigen Wohnraum umgehen, zeigt aber das Beispiel der Wilhelmstraße 36, wo seit über einem Jahr eine Baulücke klafft. Die Eigentümer haben übrigens inzwischen gewechselt an einen Neubau, geschweige denn von billigem Wohnraum ist noch lange nicht zu denken. Den Investoren ist an dieser Stelle wohl der Bürgerentscheid gegen das Kongresszentrum in die Quere gekommen, der den Wertzuwachs ihres Grundstücks länger als erwartet verzögerte. Selbst dort, wo die Stadt eindeutig Verpflichtungen übernommen hat, nämlich im Sanierungsgebiet Grün, sieht sie sich wohl außerstande, den Sanierungsbetroffenen, den Sanierungsopfern, die im Sozialplan festgelegten Rechte überhaupt zu gewähren. Rund 60 Bewohner der Fauler Arbeiterhäuser etwa werden dort, so die Gerichte dem nicht einen Riegel vorschieben, bald bei der kommunalen Wohnraumvermittlung anstellig, denn die Stadt beharrt darauf, dass für diese der Sozialplan, der ihnen Ersatzwohnraum sichert, eigentlich gar keine Gültigkeit habe. Dass die Sanierung ihrer Wohnungen und damit ihr erzwungener Auszug mit städtischen Geldern gefördert wird, das steht auf einem anderen Blatt. Noch klarer sind die Verpflichtungen der Stadt bei der Wohnraumbeschaffung für Asylbewerber. So werden dann auch gegenwärtig sogenannte Einfachunterkünfte in der Kappler und in der Haslacher Straße gebaut. Doch ist damit die Unterbringung der Flüchtlinge wohl noch nicht gesichert. Gegenwärtig löst die Stadt ihre eigenen Probleme mit dem Wohnraum, nämlich zum Beispiel auf Kosten des Obdachlosenheimes in der Klarer Straße, dessen Bewohner kürzlich für einen nicht absehbaren Zeitraum in irgendwelche zur Verfügung stehenden Pensionen, Hotels oder Ähnliches umquartiert worden sind. Es fehlte nur noch der gute Rat an Wohnungssuchende, sich dort ebenfalls so zu behelfen, also in Hotels und Pensionen, bis ihnen von der kommunalen Wohnraumvermittlungsstelle vielleicht etwas angeboten wird. So wird also die Klage dieser Wohnraumvermittlungsstelle zur doppelten Farce, wenn einerseits eine Situation angeprangert wird, deren Entstehung nicht unerheblich von der Stadt unterstützt wird, und andererseits eine Lösung der Wohnungsknappheit in der gleichen Veröffentlichung von den privaten Vermietern erbeten wird, von denen also zu deren Nutzen die Wohnraumvernichtung sich vollzieht. Einem kommerziellen Radiosender kann eigentlich nur finanzieller Misserfolg etwas anhaben. Einem Hörerradio, das nicht profitorientiert arbeitet, droht, wie wir am Beispiel Freiburg gesehen haben, der Lizenzentzug. Radio Cora aus Hamburg hat beide Probleme. Seit 4 Wochen ist es pleite und heute entschied die Hamburgerische Anstalt für neue Medien, kurz HAM, über den Fortbestand der Lizenz. Diese doppelt unsichere Lage verdankt Radio Cora der besonderen Art des Hamburger Mediengesetzes. Hierin nämlich war ursprünglich die Lizenzierung von nicht gewerblichen Lokalfunkstationen vorgesehen, doch als sich niemand fand, der unter diesen Bedingungen einen Haufen Geld investieren wollte, entwickelte man eine Doppelkonstruktion. Auf der einen Seite gibt es eine Anbietergemeinschaft, die sich aus geeigneten Gruppen zusammensetzt und das Programm kontrollieren soll. Auf der anderen Seite eine stinknormal gewinnorientierte Betreibergesellschaft, die die Finanzen einschließlich der Werbung unter sich hat. Diese etwas gewagte Idee, wonach sich zwei gegensätzliche Bestandteile friedlich über die Führung eines Radiobetriebes einigen sollten, ist in Hamburg gründlich gescheitert. Nicht nur, dass die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter teils unzumutbar wurden, sondern es kam auch, was absehbar war, der Konkurs. Vor 4 Wochen entließ Cora die meisten Redakteure. Eine Rumpfgruppe führt seitdem ein Rumpfprogramm unter dem Namen Radio 97,1 durch. Da aus der sogenannten Anbietergemeinschaft mehr als die Hälfte der Verbände ausgestiegen sind, war es heute an der HAM zu entscheiden, ob Cora überhaupt die Lizenz behalten darf. Fraglich war nämlich, ob die verbliebenen Anbietergruppen in ihrer Gänze noch substanziell identisch sind mit der ursprünglichen Konstellation. Die Entscheidung heute Nachmittag war dann tatsächlich positiv. Cora behält seine Lizenz und darf sich um seine finanziellen Probleme kümmern. Wie es weitergeht, war bei den Radiomachern in Hamburg noch nicht ganz klar.
Ja, das ist also jetzt im Moment ein bisschen schwer zu sagen. Ne? Also zurzeit sitzen wir hier noch mit unseren Pappbechern mit Sekt in der Hand, weil wir auch ein bisschen Grund sehen, hier zu feiern. Und wie es jetzt alles weitergeht, das wird sich so in den nächsten Tagen dann ein bisschen erhellen, hoffe ich. Ne?
Auch die Finanzlage muss jetzt noch erörtert werden.
Aber wie das letzten Endes sein wird, das müssen wir einfach jetzt klären. Ne? Also es ist natürlich so, dass wir also in der Vergangenheit mehr damit beschäftigt waren, das Programm weiterzuführen und inhaltlich nicht so in die Vollen haben gehen können. Ne? Mhm. Man ist ja auch nicht so motiviert, wenn man nicht weiß, ob es weitergeht. Ne?
Ja.
Also das wird sich jetzt so klären, in den nächsten Wochen.
Es gibt ja einen Interessenten, der die Betreibergesellschaft eventuell sogar allein übernehmen will. Ernst Meyer Schröder, Privatier von Beruf, verlangt aber auch eine klare Orientierung zum Werbemarkt. Das Programm müsse marktgerecht organisiert werden, attraktiv für den Werbekunden. Die interne Organisation duldet in seinen Augen keine demokratischen Spielchen. Nur klare Kompetenzverteilungen und die Berechtigung des Finanziers ins Programm einzugreifen, gebe Cora eine Zukunft. Damit wäre das Hamburger Doppelmodell endgültig gescheitert, die nicht profitorientierte Seite ausgeschaltet. Marcel Stötzler von der Freien Radioinitiative Hamburg gibt dem Hamburger Modell wenig Chancen. Bereits anlässlich des Konkurses von Cora sagte er uns:
Sicher, grundsätzliches Problem ist einfach, dass in Hamburg auf dem Werbemarkt oder auf dem Radiomarkt eben ganz klassisch kapitalistisch eine freie Marktsituation besteht, die ganz klar, wie das immer ist, eben sich von selbst säubert. Das heißt, ja. Es bestehen eben im Moment diese vier Stadtsender, dazu kommen noch zwei Privatsender, die nicht direkt von Hamburg, aber auch für Hamburg senden, nämlich Radio Schleswig-Holstein und Radio Freier Funk Niedersachsen. Das heißt, es sind sechs Privatsender und dann die NDR-Sender und dann gibt es ja noch mehr Sender, die man empfangen kann.
Ja.
Und die natürlich auch alle Werbekunden in gewisser Weise abziehen. Ja. Das heißt, der Markt gibt einfach von der Kapazität her das nicht her, so viele Sender überhaupt zu unterhalten. Ne? Das ist ein Grundproblem, dass es einfach zu viele sind und sich ein Sender, der dann irgendwelche gemeinnützigen Auflagen hat oder einen alternativen Touch hat, wie das bei Cora ist, inwieweit der auch dann umgesetzt wird, ist egal, aber er hat diesen Touch, dass die sich überhaupt gar nicht halten können. Das ist einfach ein wirtschaftliches Grundproblem. Das ist ein Grundwiderspruch bei diesen beiden gemeinnützigen Sendern, dass sie einerseits sich halt ganz kommerziell finanzieren müssen und andererseits schon durch ihre Auflagen in der Lizenz irgendeinen alternativen oder gemeinnützigen oder lokalen oder sonst halt irgendeinen Touch haben müssen.
Ja.
Den sie dann aber in Wirklichkeit unserer Meinung nach nicht mal erfüllen, ne? Aber trotzdem behindert es sie darin, Werbekunden reinzukriegen und die Kohle ranzuschaffen.
Heute Nachmittag, nach Bekanntwerden der Entscheidung der Hamburger Aufsichtsbehörde, Cora die Lizenz zu belassen, bewertete Marcel Stötzler die Absichten des neuen Finanziers Meyer Schröder als nichts Neues. Die neue Cora-Gesellschaft werde aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso in Konkurs gehen wie die alte, da ihr Strukturprinzip unverändert geblieben sei. Die Basler Sektion der PDA muss damit rechnen, Mitte September durch das schweizerische ZK, also Zentralkomitee, ausgeschlossen zu werden. Kurzfristiger Anlass: Stellungnahmen gegen das Kulturzentrum Stadtgärtnerei und die Erhaltaktivitäten um es herum und die Nichtbeteiligung am Aktionskomitee Luft. Langfristig liegt es aber eher an einer Orientierungslosigkeit der traditionellen Kommunisten, die seit dem Auftreten der sozialen Bewegungen Ende der 60er Jahre Probleme mit der Kursbestimmung haben. Die Betonfraktionen, die sich besonders in Basel durchgesetzt haben, geht davon aus, dass diese Bewegungen langfristig ohnehin wieder marginalisiert werden, der endgültige Durchbruch in dem Konflikt zwischen Bourgeoisie und Proletariat ausgefochten werden müsse. Die Abgrenzung gegen die Neue Linke werde spätestens ab da als notwendig empfunden, als diese auf dem 1. Mai-Demos mit Parolen wie »Arbeit ist Verrat am Proletariat«, Inserate unter dem Titel »Wer nichts arbeitet, soll nichts essen« und »Systematische Ausgrenzung« waren die Antworten der Basler Genossen. Systematische Zusammenarbeit mit der Nationalen Aktion, etwa in Fragen der Geburtenankurbelung und Ausländerpolitik, Schulterschluss mit der SP-Rechtsabspaltung DSP, waren weitere Konsequenzen. Dabei gibt es sowohl in Basel wie aber auch vor allem im Zentralkomitee der Partei der Arbeit massive Kritik und wesentlich integrativere Vorstellungen von Inhalten einer kommunistischen Partei. Über das Verhältnis zwischen alten Kommunisten und neuen Linken ein Gespräch mit dem WOZ-Redakteur in Basel, Roger Morin.
Im Grunde geht die Diskussion darum, wie eine kommunistische Partei die neuen sozialen Bewegungen integriert oder damit umgeht. Wie wird es von der anderen Seite her gesehen, eben von den sozialen Bewegungen? Ist da überhaupt ein Interesse da an diesen alten Arbeiterparteien oder sagt man sich, das geht uns ohnehin nichts mehr an?
In Basel haben wir fast so ein bisschen im Kleinen eine modellhaft zugespitzte Situation, in dem 72 so eigentlich als ziemlich genuiner Ausdruck der 68er und neuen sozialen Bewegung die Epoche entstanden ist, oder? Das wäre ein Stück weit vergleichbar den Grünen, aber war klar eine kommunistische, antiimperialistische Organisation in der Tradition zusammen Kuba orientiert, würde ich sagen. Blockfreie Kuba, so, oder? Und die Existenz dieser Partei, die dann die PDA überflügelt hat, hat in Basel eine Polarisierung gemacht, dass Teile der linken SP, die sich auch aus den sozialen Bewegungen neu rekrutiert haben, irgendwie gezwungen waren, linkere Positionen einzunehmen, und Teile der PDA sich dann fragen mussten, gehen wir auch in diese Richtung oder grenzen wir uns gegen die Epoche ab auf die traditionelle Arbeiterbewegung hin, oder? Insofern ist, aber ich würde sagen, diese Polarisierung ist generell in der Schweiz zu beobachten. Sie ist nicht nirgends so deutlich wie in Basel, wo das parteiförmig dann eben zur Rechtsabspaltung in der SP geführt hat und wo jetzt also die SP als große Partei da ist, die DSP als etwa 7-8% Partei, die Epoche als 7-8% Partei, die PDA mit 3-4% und die NA 7-8%, oder? Das ist so aufgefächert.
Aber dann könnte es doch auch sehr gut möglich sein, dass gerade andersrum, wie die PDA das sieht, dass die sozialen Bewegungen irgendwann an Rande gedrängt wird, dass die PDA durch ihre Mauerpolitik irgendwann mal selber so an Rande gedrängt wird, dass sie vollkommen in die Bedeutungslosigkeit versinkt.
Eben, und ich denke, der Öffnungsparteitag und diese Minderheitsgruppe jetzt in Basel, die aber auch die Zeitung der PDA, den Vorwärts, in Händen hat weitgehend, die haben genau aus dieser Überlegung heraus nicht zuletzt natürlich sich entschlossen, eben eine Öffnungspolitik zu machen und diesen neuen Sozialbewegungen Gehör zu verschaffen und sich denen, sei es anzuhängen, sich einzubringen oder einfach normal mitzuarbeiten wie die anderen auch, oder? Aber es ist natürlich allgemein so, dass diese neuen sozialen Bewegungen eigentlich so das parteiförmige Politikverständnis insgesamt ins Schwanken gebracht haben, weil und unter anderem denke ich auch, weil sie quasi keine gewerkschaftliche Organisierung haben, die insofern es tertiäre und also so angestellten Schichten sind, die eben keine gewerkschaftliche Organisierung haben und nur in diesen neuen Parteien oder in den sozialen Bewegungen eigentlich rückgekoppelt sind, oder?
Mhm.
Aber also das ist halt jetzt schon sehr provisorisch gesagt.
Mhm. Aber ganz, ganz subjektiv, aus deiner Sicht aus Basel, glaubst du, dass es überhaupt noch lang ein Bedarf nach einer Partei wie der PDA besteht, jetzt zumal da die Poch da ist in Basel?
Ja. Wenn jetzt die Poch zurzeit nicht selbst in der Krise wäre und so in der ganzen Neuformierung einer neuen grün-alternativen Strömung in der Schweiz nicht ungeheuer viel Energie drauf ginge und alte, so traditionelle Zusammenhänge wie Internationalismus und Information über die Länder, die sozialistischen Länder riskierten, verloren zu gehen, dann würde ich der PDA weniger Chance geben. Aber ich denke, sie steht halt für diesen Traditionszusammenhang und gerade zum Beispiel der Vorwärts, der ist halt in seiner Berichterstattung über solche Sachen immer noch wichtig und interessant, oder? Also ich denke eigentlich nicht, dass die PDA einfach so verschwinden wird und ich fände es zurzeit eigentlich auch nicht wünschbar.
Mhm.
Solange dieser Traditionszusammenhang nicht in neue Gruppierungen eigentlich wieder aufgenommen oder aufbewahrt ist und weiterverfolgt wird. Oder ich fände es schade, wenn man sich von dieser Geschichte der Arbeiterbewegung, der kommunistischen Bewegung abschneiden würde. So, oder?
Die Sitzung des Zentralkomitees Mitte Oktober wird ja sicher auch ein bisschen zumindest einen Blick in die Zukunft ermöglichen, wohin die PDA geht. Ich danke dir für das Gespräch.
Bitte. Ciao.
Tschüss.
Und nun zum angekündigten Thema KTS. 36.000 Stimmen waren nicht genug, die KTS wird gebaut. Wie es um den Planungsstand und den fast sagenumworbenen Kostenrahmen, also die Bausumme von angeblich 90 Millionen steht, beleuchtet der nächste Beitrag. Im Weiteren wird einer zumindest irreführenden Meldung der BZ vom letzten Samstag auf den Grund gegangen, in der behauptet wurde, die Hotelkette Maritim beabsichtige, nicht nur ein Hotel, sondern auch einen Kongressbau zu errichten. Wie es um die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum derzeit steht, könnt ihr dann am Ende des KTS-Schwerpunkts in einem Gespräch erfahren.
Gestritten wurde um das größte Bauwerk seit Errichtung des Freiburger Münsters. Unglaubliche Summen wurden für Werbung und Information ausgegeben, auch im letzten Winkel hatte man das Kürzel schon gehört. Die Rede ist von der sogenannten KTS, dem Kongresszentrum. Bereits vor mehr als 8 Jahren fällte der Gemeinderat die Entscheidung für den Bau dieses Mammutprojektes, damals noch als Bahnhofsüberbauung geplant. Im November 1980 gründete sich dann die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum. Mit ihrer Mitwirkung konnte die damalige Planung gekippt werden. Wenig später tischte uns die Stadt dann die derzeitige bekannte Variante auf. Auch hiergegen aktivierte die BI wieder alle Kräfte. Der Bürgerentscheid am 26. Juni war dann auch eine schallende Ohrfeige für die, wie die BI sagte, Arroganz der Macht aus dem Rathaus. Immer wieder wurde dort nämlich versucht, die Opposition als chaotisch, manchmal sogar terroristisch darzustellen. 36.000 Stimmen gegen die KTS waren dennoch 3.000 zu wenig, um das Kongresszentrum vom Tisch zu wischen, aber eben ein recht deutliches Zeichen. Vor diesem Hintergrund sind wohl auch die aktuellen Verzögerungen zu sehen, die sich im Moment abzeichnen. Der SPD-Stadtrat Hans-Jörg Seebacher sieht die Ursachen dafür folgendermaßen.
Ja gut, ich meine, die Verzögerung ist natürlich erstmal durch das Bürgerbegehren entstanden. Das muss man ja sehen. Da ist ja mal erstmal alles abgebrochen worden. Die ganzen Planungen sind ja zurückgefahren worden. Ne? Das ist also, das war uns ja eigentlich klar. Da haben ja einige, die die KTS wollen, ja gestöhnt, dass das wieder eine Verzögerung gibt.
Ja, aber auch im Moment heißt irgendwie, dass es mit den Planungen, also von der Stadt her oder von der KTA-Seite selber, nicht in dem Sinne vorwärts geht, dass man irgendwie die Planung, wie sie jetzt nach dem Bürgerentscheid wohl existiert
haben, einhalten kann. Da gibt es mit Sicherheit eine Begründung, weil man natürlich jetzt exakter und spitzer rechnen muss. Weil so wie das in der Verwaltung und in der KTA zu hören ist, will man natürlich unbedingt den sogenannten ominösen 90 Millionen halten. Mhm. Und das ist natürlich klar, dass das eine unheimliche Rechnerei gibt. Das heißt, das muss exakter überprüft werden. Die Architekten werden immer wieder mal ein bisschen gedrückt werden, indem sie halt runter müssen auf die 90 Millionen. Und jetzt steht also nicht mehr so sehr der Baubeginn im Vordergrund, sondern eben die Finanzsituation im Vordergrund. Und ich nehme an, dass dadurch die Verzögerungen entstehen. Ne? Mhm. Das heißt, man sagt jetzt primär, uns ist nicht entscheidend, wann wir mit dem Ding beginnen, sondern für uns ist entscheidend, dass wir die 90 Millionen schaffen. Wobei natürlich das nur die eine Seite ist. Die andere Seite ist, was passiert, wenn das Ding im Bau ist. Ne?
Ja.
Man kann natürlich jetzt mit Spitzerfeder wirklich auf die 90 Millionen runterrechnen und dann während der Bauphase feststellen, dass das eine oder andere nicht stimmt. Das ist ja das, was ich eigentlich als Gefahr sehe. Ne?
Mhm. Was mich jetzt noch sehr gewundert hat, war, dass die KTA im Moment so Aktivitäten entwickelt, so die vorhandenen Räume stärker zu nutzen und auf das auszuweichen, was im Moment ist, und das dann als gute Tagungsmöglichkeiten der Stadt Freiburg zu verkaufen. Das ist ja eigentlich genau in unserem Sinne. Es wundert mich jetzt sehr, dass
gut, jetzt nützt man quasi die Übergangsphase bis zum Bau der KTS natürlich mit einem Modell, was wir eigentlich, eigentlich die Gegner natürlich immer gesagt haben, baut ein dezentrales System auf. Ne? Mhm. Das ist natürlich für mich quasi wieder Wasser auf die Mühle, weil wir ja immer gesagt haben, es wäre möglich, ein dezentrales Konzept für Freiburg aufzubauen, ohne den Bau der KTS. Und das wird jetzt wahrscheinlich verstärkt gemacht. Ne? Irgendwo habe ich natürlich immer noch im Hinterkopf, dass es eventuell bei der ganzen Rechnerei doch noch zu Schwierigkeiten kommt. Das ist die einzige Möglichkeit. Und wenn es extreme Abweichungen gibt, dann wird das Ding ja nochmal unter Umständen in den Gemeinderat kommen.
Mhm. Wie steht da die SPD dazu, zu dieser ganzen Obergrenze?
Ja gut, also die Einzigen, die politisch unter Umständen anders denken würden, das wären meine Kollegen in der SPD-Fraktion.
Soweit die Position der SPD. Wobei ich mir allerdings nicht die Frage verkneifen kann, wie ernst diese Aussagen zum Festhalten am derzeitigen 90-Millionen-Rahmen sind. Die gesamte Fraktion hat ihr Jawort zum Kongresszentrum ursprünglich an die Obergrenze 70 Millionen geknüpft. Davon war in diesem Frühjahr nun plötzlich überhaupt keine Rede mehr.
Und was meinen die Grünen zu einer möglichen Verhinderung der KDS? Gemeinderatsmitglied Wolfgang Schmidt hierzu.
Die nächsten Gemeinderatswahlen nächstes Jahr, die werden die endgültige Entscheidung bringen. Da wird der Bürger entscheiden und er wird sich wahrscheinlich nicht anders entscheiden, wie er sich jetzt bei dem Bürgerentscheid entschieden hat. Und das wissen einige andere. Also ich kann sagen, Böhme zum Beispiel hat da inzwischen eine relativ große Angst davor. Ne?
Auf die Frage, warum zwei Mitglieder der Fraktion der Grünen in den KDS-Ausschuss neuerdings entsandt werden, sagte er.
Während vorher die KDS-Geschichte mehr oder weniger öffentlich im Gemeinderat, also in der Öffentlichkeit zugänglich war, behandelt wurde, ist das jetzt natürlich nicht mehr möglich. Das ist also ein hermetisch abgeschlossener Ausschuss der Freiburger Stadtbau, ein Ausschuss des Verwaltungsrats, und der tagt natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das würde, wenn wir nicht reingingen, halt dazu führen, dass absolut niemand mehr irgendwie was wüsste und jedes kritische Moment abgeschnitten wäre. Das heißt also, als KDS-Gegner hätte ich überhaupt keine Chance mehr dagegen zu argumentieren. Ich könnte nur noch sagen, ich bin dagegen, und Stand der Argumentation wäre der halt Frühsommer oder Sommer 88.
Andere Möglichkeiten, als den Widerstand gegen die KDS auf parlamentarischen Wege zu organisieren, sehen die Grünen offenbar nicht. Dabei sind die Grünen doch ehemals angetreten, einen außerparlamentarischen Widerstand im Parlament zu unterstützen und damit zu stärken.
Ein weiterer Aspekt in der aktuellen Diskussion ist das Interesse der Hotelkette Maritim, sich in Freiburg in Sachen Kongresszentrum zu engagieren. Schlecht informiert war allerdings die BZ, als sie am letzten Samstag behauptete, Maritim wolle ein Hotel mit separatem Kongressbau errichten. Deren Pressesprecher Rainer Mühlhausen äußerte sich gegenüber Radio Dreieckland folgendermaßen.
Ja, nun gut, ich meine, Freiburg ist natürlich ein sehr interessanter Standort. Und wir haben Verhandlungen geführt mit der Freiburger Gesellschaft für Kultur und Ausstellungen GmbH, die wohl für dieses Gesamtprojekt zuständig ist, und wir haben unser Interesse bekundet, werden das auch noch schriftlich nachreichen, und würden in einer Konstellation mit Freuden gegensehen, ein Hotel mit Kongresszentrum in Freiburg zu führen. Wobei das Hotel von uns betrieben und auch gebaut werden würde, von der Stadt, soweit meine Kenntnisse sind, die Halle.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Finanzierung des Hotels, die würde dann von der Firma Maritim übernommen.
Ja.
Der Kongresssaal selbst müsste dann von der Stadt selber gebaut werden.
Das wäre eine für uns denkbare Konstellation, ja.
Ist Ihnen zu Ohren gedrungen, dass es hier einen Bürgerentscheid gegeben hat, wo sich die überwältigende Mehrheit derjenigen, die zur Wahl gegangen sind, gegen dieses Kongresszentrum ausgesprochen haben?
Nun, ich weiß davon nicht.
Mhm.
Ich selbst kenne die Freiburger Szene natürlich nicht so genau. Die Lage, nicht nur die Schönheit der Stadt, die Lage der Stadt ist ideal.
Nun hat allerdings die Bayerische Zeitung letzte Woche geschrieben, dass sich Maritim auch beim Kongresssaal selber engagieren würde, dass also auch da ein Teil der Kosten übernommen würde. Und von daher ist es hier für Freiburg politisch interessant.
Also ich kann jetzt im Detail nicht sagen, wie da die Kostenverteilung sein sollte, aber es gibt Vergleiche mit anderen Städten, wo so eine ähnliche Konstellation ist. Das ist also städteseits die Halle gestellt wird oder gebaut und finanziert wird und von Seiten der Hotelgesellschaft der Hotelbau und eben das Betreiben später vom Erbauer des Hotels. Also das könnte also in diesem Fall durch uns sein.
Soweit also der Pressesprecher Rainer Mühlhausen von der Hotelkette Maritim. Mittlerweile gibt es ja schon wieder neue Gerüchte im Zusammenhang mit dem Konkurs des Hotel Rheingold. Ich glaube, man darf gespannt sein, welche Überraschung das Freiburger Monopoly noch hervorbringt. Aus der Versenkung aufgetaucht ist mittlerweile auch wieder die BI, die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum. Gestern traf man sich erstmals wieder in kleiner Runde, um über die Zukunft zumindest nachzudenken. Das hörte sich manchmal so an.
Ja, sehr, so was ich alles einfällt dazu, was das so.
Manchmal aber auch nur so. Im Anschluss an die Sitzung sprach ich dann mit drei Mitgliedern der BI, mit Susanne, Hans und Werner. Zuerst wollte ich wissen, warum so lange Funkstille geherrscht hat. War es das Gefühl, der Verlierer zu sein?
Nein, die Bürgerinitiative hat den Bürgerentscheid nicht verloren.
Für mich persönlich möchte ich da was anderes sagen. Also ich habe für mich den Bürgerentscheid verloren, oder ich finde, dass die BI halt durch den Bürgerentscheid verloren hat, weil ich habe gehofft, dass wir halt über diese 39.000 Stimmen kommen, und ich selber habe auch gewettet und habe mit diesem Bürgerentscheid auch Sekt verloren, muss ich auch nur sagen. Und du hast keinen davon gekriegt, Hans, ja. Und gleichzeitig hatte ich auch dann das Gefühl, irgendwie gewonnen haben wir auch was, halt diese 36.000 Stimmen, aber es ist für mich schon ein komischer Gewinn, mit dem man letzten Endes natürlich das Entscheidende verliert, eben diese Abstimmung.
Ja, aber letztendlich richtig verloren hat die Stadt, weil die haben mindestens das Zehnfache an Propaganda aufgebracht und haben nicht die Mehrheit der Stimmen gekriegt.
Dadurch, dass die BI aber vor dem Bürgerentscheid hat erkennen lassen, dass sie den Ausgang des Bürgerentscheides anerkennen wird, dadurch hat sie sich ja auf diese formaljuristische Ebene eingelassen.
Nein, die hat sie dadurch gerade nicht anerkannt, sondern sie hat gesagt, wir halten uns an das Abstimmungsergebnis, auch dann, wenn eine Mehrheit der Abstimmenden dafür ist, diese Mehrheit aber nicht 30% der Wahlberechtigten ausmacht. Ne? Wir haben von vornherein gesagt, für uns ist die Mehrheitsentscheidung, die bei diesem Bürgerentscheid rauskommen wird, das ist für uns die Meinung der Freiburger Bürger. Weil alle, die nicht hingehen, die haben offensichtlich keine, sonst wären sie ja hingegangen. Ne?
Gut, ich denke, wir könnten uns noch sehr lange über das unterhalten, was war. Interessanter erscheint mir aber zu fragen, wie sieht die Zukunft der Bürgerinitiative aus? Schließlich ist eure Sicht der Dinge von 36.000 Freiburgerinnen und Freiburgern geteilt worden, und ihr könntet ja mit deren Stimme euch äußern zu weitergehenden Fragen, etwa Sanierung im Grün.
Alte Geschichten, denen wir immer schon Aussagen gemacht haben, dass eben diese gesamte Finanzierung dieser Innenstadtentwicklung zusammenhängt und dass die KTS ohne Sanierungsgebiet Sedanviertel und ohne Bismarckallee und auch ohne diese weitere Durchführung der Sanierung im Grün einfach nicht läuft. Dass das alles Bedingungen sind, die KTS kann nur gebaut werden, wenn alles drumherum zusätzlich funktioniert und finanziert werden kann. Und jetzt hört man also von Seiten der Stadt, dass unsere früheren Behauptungen, dass das alles einen Zusammenhang hat, bestätigt werden und dass die Finanzierung einfach in der Luft hängt und sie versuchen, mit diesen Veröffentlichungen über das Maritimhotel, was sich irgendwo beteiligen soll in Freiburg, die Veröffentlichung der neuen Finanzierung zum Sedanviertel mit angeblich 30 Millionen Mark, einfach diese Gesamtfinanzierung irgendwie zusammenzukriegen und rechnen offensichtlich einfach wild herum, wie sie einmal die KTS mit 90 Millionen finanzieren können und wie sie die gesamten Bauvorhaben um die KTS herum auch noch finanzieren können mit möglichst viel Zuschüssen, weil einfach die Gelder der Stadt natürlich vollkommen beschränkt sind und sie sich auch auf ihre 90 Millionen festgelegt haben, die sie momentan einfach nicht erreichen können.
Welche Rolle wird dann die BI spielen bei der ganzen Diskussion? Würde die dann konstruktiv mitarbeiten und letztendlich an einem 90-Millionen-Projekt dann da mitwirken oder würde die Bürgerinitiative versuchen, nach wie vor die ganze Sache zu kippen?
Na, die Bürgerinitiative wird sich an ihre Meinung halten, die sie schon immer vertreten hat, nämlich dass diese KTS an diesem Ort und mit diesem Stadtentwicklungszusammenhang für die Freiburger Bürger nicht nur nichts bringt, sondern letztendlich schädliche Entwicklungen nach sich ziehen wird. Und sie wird sich an den Standpunkt, den sie schon immer vertreten hat, umso mehr und umso konsequenter jetzt dran halten, weil ja die Mehrheit der Freiburger bei dem Bürgerentscheid in der Frage ganz eindeutig zugestimmt hat. Ne? Aber selbstverständlich schließt es nicht aus, dass wir uns in all die anhängenden Entwicklungsbaumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und so weiter, die wir immer schon auch teilweise vorhergesagt haben, aber wo wir nicht die Schwerpunkte in unserer Öffentlichkeitsarbeit gesetzt haben, dass wir uns zu all den Sachen weiter äußern werden und uns einschalten werden und soweit da auch weitere Kräfte entstehen, die sich in der Sache engagieren, da uns mit dran beteiligen werden.
Stichwort Kartäuser Straße, was gibt es dazu zu sagen?
Wir wissen, dass viele Bewohner aus der Kartäuser Straße gegen diesen Bebauungsplan sind und gegen die Verlagerung des Hotels Tyrenne. Es ist nicht nur das Hotel Tyrenne, was da hinkommen soll, sondern auch noch neues Südwestfunkgebäude. Auf jeden Fall wird die gesamte Kartäuser Straße aus ihrer bisherigen Eigenschaft halt so eine Wohnstraße zu sein, relativ viel Wohnungen für alte Leute zu bieten, einfach herausgerissen und es wird eine Straße, die ganz neue Eigenart erhält durch die Verlagerung des Hotels Tyrenne, durch die Ansiedlung von diesem Südwestfunk und die Leute, die da wohnen, sind natürlich jetzt schon lange, also wir haben sie auch darauf aufmerksam gemacht, bei Diskussionen und Bürgeranhörungen sind dagegen, dass ihr Wohngebiet so verändert wird und dieses Widerspruchspotenzial wird sich natürlich melden.
Die BI gegen das Kongresszentrum trifft sich wieder am 22. September um 20 Uhr im Löwenkeller und am 13. Oktober planen die Aktiven eine öffentliche Mitgliederversammlung. Hier wird dann auch die Arbeit in der Sommerpause diskutiert und natürlich die Planung für den Herbst. Das Thema KTS lässt uns nicht los. Die Planungen schreiten zwar langsam, aber stetig fort und ein Bestandteil soll uns am nächsten Mittwoch interessieren. Dienstag nämlich tagt der Gemeinderat zur Sanierung des Sedangebietes, wo die KTS ja bekanntlich errichtet werden soll. Wie die Stadt KTS-Kosten von mindestens 13,5 Millionen Mark als Sanierungskosten beschönigt, dazu im nächsten Mittwochs-Info mehr.
Am Ende vom Info noch ein Aufruf. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr hören wollt, Nachrichten von Radio Dreieckland oder auch andere Sendungen, erinnert euch daran, dass Radio Dreieckland ein Hörer- und Hörerinnenradio ist. Wir finanzieren uns nur über eure Spenden und eure Mitgliedsbeiträge und die Kosten sind enorm hoch für die Post, für die GEMA und ganz andere Kosten, die uns ins Haus stehen. ich sag mal durch, die Kontonummer unseres Freundeskreises Radio Dreieckland. Das ist Volksbank Freiburg, Kontonummer 93 20 20 2, Kontonummer 93 20 20 2. Aber besser noch, wichtiger noch und für euch auch mehr Möglichkeiten zum Eingreifen, weil ihr dann unsere Post bekommt über die Entwicklungen im Freundeskreis und im Radio, ist Mitglied zu werden im Freundeskreis Radio Dreieckland. Das geht ganz einfach. Ihr schreibt irgendeine Karte, einen Brief an Radio Dreieckland, Freundeskreis Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in Freiburg oder ruft an unter unserer bekannten Studionummer oder auch unter der Nummer des Freundeskreises, die sage ich auch nochmal durch, Telefon Freiburg 30 40 7. Also Freundeskreis Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 in Freiburg, Telefon 30 40 7. Und dort ruft ihr an oder schreibt, dass ihr Mitglied werden wollt. Das geht für 40 Mark für die, die gar nicht so viel verdienen oder nichts haben. Und für 80 Mark für die, die es sich leisten können im Jahr beides. Gruppen, die mitmachen wollen, zahlen 120 Mark. Gut, ansonsten war es das für heute, für Freitag mit dem
Nachrichten von Radio Dreieckland.